Liebe Gemeinde, liebe Kramerstraße, ich freue mich wieder einmal bei euch zu sein. Ich freue mich, einige, viele bekannte Gesichter zu sehen. Und die Jana hat schon angekündigt, ich würde vielleicht euch noch ein kleines Update geben zu meiner Familie. Ich denke, den einen oder anderen wird das interessieren. Und vielleicht vorneweg für die, die mich nicht kennen, ich war vor einigen Jahren hier Predigerpraktikant in der Kramerstraße. Wir sind dann Ende 2016 weitergezogen und damals, wo wir gegangen sind, da war der Lukas bei uns. Und ihr seht, meine beiden Söhne, die begleiten mich heute, der Lukas und der Jonathan. Der Jonathan kam dann später zur Welt, in Leutzigen waren wir dort dann wohnhaft. Und wir haben nach zwei Kindern gefunden, ja, ein drittes wäre eigentlich noch schön. Und dann kam die Naomi zur Welt und nach drei Kindern haben wir gefunden, ein viertes wäre noch schön. Und so kam eben im Januar der Levi zur Welt. Ja. Leider geht es aber der Naomi im Moment nicht so gut. Sie hat irgendwas mit dem Bauch und jetzt hat die Hälfte der Familie beschlossen, zu Hause zu bleiben. Ja. Aber vielleicht ergibt sich wieder eine Gelegenheit und wir würden uns freuen, dann einmal als ganze Familie zu euch zu kommen. Ja. Mal schauen. Ja. Okay, so viel zum Update. Ja. Jetzt zur Predigt. Den Titel der Predigt kennen manche von euch oder vielleicht sogar alle. Der Titel ist Endzeit und Jetzt. Seit nahezu 200 Jahren verkündigen wir Adventisten das Kommen von Jesus, das nahe Kommen von Jesus. Und damit mit dem Kommen von Jesus auch das Ende der Welt. Wir können so sagen, seit 1798 oder wenn wir wollen, spätestens seit 1844 leben wir in der Endzeit. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Am 13. März 2013 wurde der Papst Franziskus eben Papst. Er war der erste Jesuit, der Papst wurde. Einige Jahre später, nicht ganz vier Jahre später, 20. Januar 2017, wurde Donald Trump Präsident der USA. Seine Idee war, make America great again. Also Amerika wieder groß machen, die USA wieder groß machen. Ich war damals immer noch jung im Dienst, bin heute auch noch nicht so alt im Dienst, ja. Aber ich fand, es wäre eine gute Idee, jetzt einmal den Otto Übersachs anzurufen. Ja. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn zu besuchen, aber der Otto Übersachs, er war damals, meine ich, schon 100 Jahre alt. Ich habe ihn angerufen, er lebte auf der Örtlimatt, er war Predigerpraktikant zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das muss man sich vorstellen. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war er Predigerpraktikant. Ja, okay. Ich habe ihn etwa 2017 angerufen und habe ihn gefragt, wie beurteilst du denn das? Also, dass wir jetzt einen Jesuiten als Papst haben, in Amerika so einen eher ungewöhnlichen Präsidenten, wo so gewisse Befürchtungen verknüpft sind damit. Er hat dann zu mir eine sehr interessante Antwort gegeben und die ist mir wirklich bis heute im Gedächtnis geblieben. Er hat gesagt, bleib wachsam und nüchtern. Bleib wachsam und nüchtern. Das ist der Text, den wir eingangs gehört haben aus 1. Thessalonicher. Der Abschnitt beginnt 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 4 bis 6. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Dieses Wachen und nüchtern sein, das wird uns jetzt durch die Predigt begleiten. Franziskus ist immer noch Papst, Donald Trump ist nicht mehr Präsident. Die Erwartungen oder meine stillen, geheimen Erwartungen an die beiden, die haben sich nicht erfüllt. Aber eben, gemäß der Bibel leben wir zur Zeit des Endes. Daniel 12,4 wäre eine Stelle, die uns das angibt. Ja. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja. Es gibt einen Text im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Und von dort möchte ich mit euch einsteigen. Ich möchte jetzt den weiteren Verlauf der Predigt eigentlich in zwei Teile teilen. Der erste Teil ist unser geistlicher Speiseplan. Und der zweite Teil ist dann das, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Ja? Der Gedanke ist immer noch, wir leben in der Endzeit, was machen wir jetzt damit? Ja? Und zunächst mal, was nehmen wir zu uns und dann, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Ja? Und wir bleiben immer noch bei dem Gedanken auch, seid wachsam und nüchtern. Ich habe so den Eindruck, also wenn ich so als Prediger erlebe, wie unsere Gemeinde damit umgeht, da haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten damit. Ein Teil interessiert sich eher weniger dafür, ein anderer Teil interessiert sich sehr dafür. Und ja, meine Idee oder meine Absicht mit der Predigt ist eigentlich uns noch einmal, dass wir alle darüber reflektieren und dass jeder für sich überlegen kann, habe ich denn einen Umgang, den mir die Bibel nahelegt mit dem Thema. Okay, also zunächst, was nehmen wir zu uns, unser geistlicher Speiseplan? Und wir beginnen auch mit dem Gedanken, seid wachsam. Ja? Der Petrus schreibt in seinem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, vom Vers 16 weg. Er sagt, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Also Petrus schreibt an jemand, wir wissen nicht genau an wen, aber er schreibt an jemand und offensichtlich hat er zu diesen Menschen schon von seinem Glauben geredet und das, was er verkündigt hat, bedeutete auch, Jesus wird wiederkommen. Das hat er ihnen erzählt. Ja? Und zwar sagt er, wir sind nicht einfach irgendwelchen Ideen, Legenden, Mythen, Fabeln, Märchen oder sonst irgendwas gefolgt, sondern wir waren Augenzeugen von seiner Herrlichkeit. Wir haben schon gesehen, so wie er einmal sein wird. Ich lese weiter vom Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also das ist am Berg der Verklärung gewesen. Ja. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Okay, er sagt, wir haben es gesehen, Jesus wird wiederkommen, das war keine Legende, das ist nicht einfach irgendeine Idee, ja, irgendwas, eine heilige Spinnerei, sondern das ist Tatsache. Jesus wird wiederkommen. Und er sagt, weil wir das wissen und weil wir seine Herrlichkeit schon gesehen haben, jetzt halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Das ist unsere Grundlage und diese Grundlage, die ist uns auch gegeben, dieses völlig gewisse prophetische Wort. Die Wiederkunft von Jesus ist garantiert, gewiss und sicher. Jesus kommt wieder. Alle Menschen werden betroffen sein davon. Er kommt nicht nur für die Adventisten wieder, er kommt für alle Menschen wieder. Egal welcher Herkunft, von Nord bis Südpol, von China bis USA, für alle Menschen. Für arm und reich, für Mann und Frau, für gebildet und ungebildet. Jesus kommt. Deswegen sollen wir an dem prophetischen Wort festhalten. Das prophetische Wort sagt, er verwendet hier einen Vergleich. Und er sagt, es ist wie ein Licht an einem dunklen Ort. Ja, ich muss sagen, ich war schon längere Zeit nicht mehr im Keller der Grami. Von dem her, ich kenne mich nicht mehr aus dort unten. Ja. Würde ich ja jetzt nach unten gehen, er schaltet mir das Licht ab, dann wäre das für mich ziemlich eine ungemütliche Situation. Ja. Ich wäre sehr dankbar über vielleicht ein Mobiltelefon, dass ich ein Licht anmachen kann, ein Licht am Handy zumindest, oder eine Taschenlampe oder einen Lichtschalter, der mir dann eben wieder das Licht anknipst. Wenn ich an einem Ort bin, wo es finster ist, wo ich mich nicht auskenne und wo vielleicht auch noch Gefahren lauern, dann bin ich froh um ein Licht, um Orientierung, um einen sicheren Weg. Und so ist das prophetische Wort für uns. Deswegen, wir halten die gesunde Kost für uns. Das ist das, was der Petrus uns nahelegt. Die gesunde Kost für uns, das ist eben das prophetische Wort. Die Bibel. Und ich ergänze, und die Schriften von Ellen White. Diese Botschaften sind verständlich. Sie zeigen uns unsere Erlösungsbedürftigkeit. Es bleibt aber nicht dabei stehen. Sie zeigen uns auch den Weg zur Erlösung. sie zeigen uns den einzigen Weg zur Erlösung in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Die zentrale Aussage der Bibel und auch der Schriften von Ellen White ist, Jesus kommt. Es wird vor seinem Kommen einen geistlichen Kampf geben. Das Papsttum und die USA werden die Menschen zu einer falschen Anbetung zwingen. Es wird auch um die Sabbat- und Sonntagfrage gehen. Hier haben wir einige ganz klare und deutliche Aussagen der inspirierten Schriften. Diese klaren und deutlichen Aussagen, die wir hier in den Schriften haben, die stellen uns vor Herausforderungen. Wir sind Menschen, die nicht nur hier in der Adventgemeinde leben, wir leben in einer Welt. Und wir sind eine Minderheit in dieser Welt. Und selbst wenn wir alle Christen zusammennehmen, die auf das Kommen von Jesus warten, sind wir immer noch eine Minderheit in dieser Welt. In dieser Welt, da gibt es Politik und Wirtschaft und Wissenschaft. Und die, soweit ich das bisher verstanden habe, rechnen nicht mit dem Kommen von Jesus. Wir sind aber tätig eben in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, in Dienstleistungen und sonst irgendwo. Wir haben es mit Menschen zu tun, für die das Kommen von Jesus entweder unbekannt ist oder nicht zu glauben ist. Wenn wir jetzt aber das bekennen, weil wir sagen, wir sind überzeugt davon, Jesus kommt wieder, das ist eine Tatsache, werden wir vielleicht schräg angesehen. Wenn wir uns bekennen, Jesus kommt wieder, denken die Menschen vielleicht, ja, der ist ein bisschen eigenartig. Man kann es ja nicht erforschen. Die einzige Quelle, auf die wir uns berufen können, das sind die Bücher. In ihren Augen, in den Augen der Menschen, ist das eben ein Märchen und ein Mythos. Jedenfalls ist es nicht real. Das ist eine Herausforderung damit, die wir haben. Eine weitere Herausforderung ist, dass das, was wir sagen, vielleicht politisch nicht ganz korrekt ist. Die Aussagen, die wir machen, sind politisch korrekt meint zunächst ja, wir reden und handeln so, dass andere nicht gekränkt oder beleidigt werden. Unsere Aussagen, unsere Botschaft, unsere Überzeugung, die wir haben, könnte aber in der Lage sein, jetzt Katholiken, Muslime oder Staatsangehörige der USA zum Beispiel zu kränken. Wenn wir sagen, ja, von den USA wird das ausgehen. Oder die Katholiken folgen einer Irrlehre, sie folgen dem Tier. Die katholische Kirche ist gefallen. Die Begriffe kennen wir ja. Wäre in der Lage, solche Menschen zu verletzen. Das heißt, die Herausforderung für uns ist, wenn wir uns zu diesem Glauben bekennen, wenn wir festhalten, wenn wir es verkündigen, dass wir vielleicht manchen Menschen auf die Zehen treten. Die Frage für mich ist, stehen wir trotzdem zu dieser Botschaft? Bleiben wir wachsam? Sind wir persönlich von den Inhalten überzeugt und richten wir unser Leben nach der Wiederkunft von Jesus aus? Wenn ich in meinen Alltag blicke, dann weiß ich, wir sind allzu schnell verleitet, das mehr oder weniger zu vergessen oder zur Seite zu legen. Denn da ist das Frühstück zu machen und da sind alle möglichen Dinge zu erledigen und wir müssen ja noch dort einkaufen gehen und die Arbeit und die Termine und so weiter. Ja. Die Frage ist, ist das Kommen von Jesus etwas, das uns im Alltag begleitet, wo wir unseren Fokus darauf richten? Wir wollen wachsam sein und wir wollen die Dinge zu uns nehmen, jetzt geistliche Speise, die uns auch ausgewogen hält und die uns auf dem Weg hält. Und das ist die Bibel und das ist Ellen White. Wir sollen auch nüchtern sein. Und wenn ich jetzt so das Gemeindeleben betrachte, wenn ich erlebe, wie sich Leute ernähren, wir sind immer noch bei der geistlichen Ernährung, dann habe ich den Eindruck, dass manche sich vielleicht nicht von der gesunden Speise ernähren, sondern so etwas wie geistliches Fastfood zu sich nehmen. Ja. Ich habe euch ja gesagt, das, was ich als die gesunde Speise betrachte, das ist Bibel und Offenbarung Gottes in seinen Schriften. Die ungesunde Speise, die ich sehe, das ist Videos, Videos und nochmals Videos. Die sind spannend und reißerisch. Ich habe gestern noch einmal geschaut, Walter Veit hat beinahe seine 170. Folge von What's Up Prof ins Netz gestellt, beinahe 170. Jetzt muss man sagen, ein Video von dieser Serie, das hat etwa eine Länge von 90 Minuten. Und es gibt Leute, die haben alle davon gesehen. Ich frage mich, wo nehmen die Leute ihre Zeit dafür her? Und wer die Zeit nicht viel besser investiert, eben um jetzt wirkliche Vollwertkost zu sich zu nehmen? Und ihr wisst, was ich meine. Ja? Diese Videos, und damit meine ich nicht nur Walter Veit, sondern da gibt es ja ganz viele davon, die sind teilweise sehr einseitig ausgelegt. Sie stellen überwiegend eine Verknüpfung her vom prophetischen Wort zur Gegenwart, zu den Ereignissen der Gegenwart. Die Quellen, die verwendet werden, das ist irgendjemand auf einer Webseite sagt irgendetwas. Irgendjemand steht vor einem Bild oder einer Statue und deswegen hat er die und die Gesinnung. Irgendjemand macht ein bestimmtes Handzeichen und kommuniziert damit eine geheime Botschaft und so weiter. Dieserlei Dinge werden dort hergenommen anstelle von wirklich verbindlichen und zuverlässigen Dokumenten. Und da meine ich, wenn wir jetzt so bei unserer Endzeitbotschaft sind, die verbindlichen und zuverlässigen Dokumente wären zum Beispiel ein Katechismus oder Konzilsbeschlüsse der katholischen Kirche oder das Kirchenrecht der katholischen Kirche oder Verfassungen von Vereinigungen und Orden und so weiter oder Statuten. Ich meine, diese Dinge sind alle öffentlich zugänglich und wir können das gebrauchen und wir finden dort genug Material, dass wir nicht einfach auf irgendeine Webseite gehen müssen, irgendwo, die dann am nächsten Tag auch schon nicht mehr zugänglich ist. Ja. Wenn wir diese Videos, den Inhalt dieser Videos uns vergegenwärtigen, dann haben diese Videos aus meiner Sicht meistens etwas Bedrohliches. Die bedrückende Gefahr ist dort der zentrale Gedanke. Passt auf, ihr rennt in die Irre. Die Jesuiten, die Kirche, die Regierungen, sie planen alle geheime Dinge. Achtet darauf, findet den Weg irgendwie durch. Es ist spannend, muss man sagen, weil man den Eindruck hat, es erfüllt sich jetzt. Der Bezug zur Gegenwart wird aus meiner Sicht überbetont. Man hat den Eindruck, die Prophetie wird dadurch bestätigt. Die Bibel ist richtig, weil wir jetzt die Erfüllung davon sehen. Wenn wir aber diese Videos im Detail anschauen, ich könnte euch ein paar Beispiele zukommen lassen, dann sehen wir, da werden Dinge angekündigt, in einigen Monaten wird Folgendes passieren. Ich bekomme dann von Gemeindegliedern Links zugeschickt, schau dir das mal an, wie muss ich das einschätzen? Ich kann mich an eine so eine Situation erinnern, habe mir das Video angesehen, hat diese Mail aber einige Wochen schon liegen gelassen, weil ich keine Zeit hatte, mir jetzt 90 Minuten reinzuziehen. Ja. Habe mir es dann aber reingezogen und sehe, da wird ein Ereignis angekündigt, das hätte bereits stattfinden sollen. Und ich schreibe ihm dann zurück, kannst du vergessen. Das ist einfach Fehlinterpretation. Denn die Bibel und Ellen White warnen uns ganz klar, irgendwelche Fristen und Zeiten also noch einmal festzusetzen. Ja. Okay, Gegenwartsbezug. Das, was präsentiert wird, wird oft als absolute Wahrheit dargestellt und dementsprechend wird auch vom Zuhörer oder letztendlich dann von anderen verlangt, das auch so anzunehmen. Die Interpretation wird knapp und starr und vereinfacht. Ja, noch einmal zu dem Gedanken zurück, in den Videos wird was angekündigt, Ereignisse angekündigt, die dann eintreten sollen. Ja. Da gibt es Beispiele, eines der prominenteren wäre vielleicht auch Walter Veit, der gesagt hat, die Trübsalzeit beginnt in Kürze, das hat er, meine ich, 2019 gesagt. In einem anderen Video sagt er, Jesus müsste vor 2027 wiederkommen. Ja. Wenn wir diese Videos sehen, diese Botschaften kennen, ich habe bisher noch nicht erlebt, wenn die Zeit verstrichen ist, dass irgendjemand hergeht und den dann kontaktiert und mit seiner Aussage konfrontiert und sagt, du, was du damals angekündigt hast, ist nicht eingetreten. Was ich aber erlebe, ist, dass dann von derlei Quellen, und man versteht mich nicht falsch, ich möchte den Walter Veit nicht jetzt da völlig runtermachen, ich nehme ihn nur als Beispiel her, weil er eben sehr bekannt ist. Was ich aber erlebe, ist, dass wenn diese Zeit verstrichen ist und diese Dinge vorbeigegangen sind, dass dann hinterher einfach neue Botschaften kommen und die Community, die denn so gern sieht, sieht einfach die neuen Botschaften und die alten sind eigentlich in Vergessenheit geraten. Deshalb, wenn wir schon Videos schauen, ich schaue ja auch gelegentlich eines, dann bitte kritisch und mit Hausverstand. Noch ein Beispiel, das finde ich eigentlich ganz amüsant, aber es zeigt so irgendwie, das illustriert so schön das, was ich meine damit. Wir haben alle noch Corona im Kopf und die Sache, die Frage mit der Impfung. Und da ging ja ganz viel durch die Reihen, so, also Impfung ja oder Impfung nein, positiv oder negativ. Ich bekomme einmal ein Video zugeschickt und dann, da war irgendwie so die Idee, ja mit der Impfung wird ein Chip implantiert und mit dem Chip können sie dich dann überwachen. Und da schickt mir jemand ein Video, ging nur 2 Minuten, ja, und da siehst du, wie ein Hacker sich einhackt auf eine Person und sagt, schau, die Person, die ist geimpft worden und die Person schläft jetzt gerade und ihre Körpertemperatur und ihr Pulsschlag und so weiter, ja. Und das kannst du schön am Bildschirm mitsehen, ja. Jetzt, das Einzige, was in dem Video überprüfbar war, das war der Prozessortyp, weil den hat er angegeben, ja. Und das war irgendein russischer Prozessor, und ich habe das auf Wikipedia nachgesehen, und der russische Prozessor wäre in der Größe von 30 mal 30 mal 1 Millimeter. Jetzt muss man sich vorstellen, wie soll denn das mit einer Impfung in den Körper reinkommen, ja. Also die Nadel, den Durchmesser müsst ihr euch mal bewusst machen, 3 Zentimeter, ja. Okay, ich habe dann zurückgeschrieben, sie kann das Video vergessen. Ja. Videos und der kritische Umgang mit dem Zeitgeschehen hat ja seine Berechtigung. Aber wir brauchen eine gesunde Ernährung. Und die gesunde Ernährung, das ist eben die inspirierten Schriften, das sind die inspirierten Schriften, die uns Gott gegeben hat. Wir studieren ja gerade in der Sabbatschule den Epheserbrief. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie Ephesus zur Zeit von Paulus beschaffen war, das waren mehrere hunderttausend Personen, die dort gelebt haben. Da gab es Götzenkult, den Tempel der Diana. Die waren ganz eifrig mit dem, da gab es Zauberei. Wenn ihr aber die Apostelgeschichte 19 studiert oder den Epheserbrief studiert, dann werdet ihr merken, dass der Paulus fast nicht auf das eingeht. Es gibt einen Text, wo er das erwähnt. Aber er geht fast nicht auf diese Sache ein, ja? Sondern er lässt das einfach links liegen. Aber was er stattdessen verkündigt, ist die Erlösung in Jesus Christus. Das werden wir in dem Viertel im Epheserbrief ja noch deutlich sehen. Was er macht in seinem Brief, ist ein Aufruf zur Umkehr. Der kommt vordrinnen, aber der Großteil des Textes, da geht es um die Erlösung in Jesus Christus. Das nimmt den meisten Raum ein. Der Ruf zum Umkehr etwas Raum. Die Kritik am Götzendienst kommt praktisch kaum vor. Was ist ihm also als geistliche Speise wichtig? Jesus. Was soll mir als geistliche Speise wichtig sein? Jesus. Wovon ich mich ernähre, prägt meine Sicht auf die Welt. Die Frage ist, wie sehe ich die Welt? Und wie sehe ich die Verantwortungsträger in der Welt? Das war der erste Teil oder das war die Gedanken zum Thema, wie ernähre ich mich geistlich? Was nehme ich denn zu mir? Im zweiten Teil möchte ich der Frage nachgehen, wie gehe ich denn mit der Welt um und im Speziellen mit Regierungen, Institutionen und anderen Obrigkeiten in der Welt? Wenn wir Ellen White lesen, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, da gibt es eigentlich ganz viele Dinge, die kommen sollen. Manche davon sind sehr deutlich angekündigt und andere werden aber interpretiert von denjenigen, die es lesen. Ja. Und da gibt es so Gedanken und vor allem eben auch in den Videos, alle Menschen werden zunehmend mehr und mehr manipuliert. Ich möchte damit auch gar nicht sagen, die sind jetzt korrekt oder nicht korrekt, aber das sind Gedanken, die wir einfach immer wieder hören aus diesen Videos, mit denen wir konfrontiert werden. Die USA führen die Menschen zum Papsttum hin. Die anderen Regierungen sind von der USA abhängig. Das Papsttum übernimmt die Macht. Nahrungsmittel werden immer schlechter. Naturkatastrophen nehmen zu. Das Klima wird manipuliert. Das Bargeld wird abgeschafft. Digitale Währungen werden eingeführt. Die Gläubigen können also bald vom Geldverkehr ausgeschlossen werden und nicht mehr kaufen und verkaufen. Die Menschen werden mehr und mehr überwacht. Es kommt zu einer Weltregierung. Die Sabbatheiligung wird verboten und die Sonntagheiligung wird erzwungen. Und dann irgendwann kommt Jesus wieder. Okay, und wenn wir uns in dieser Atmosphäre bewegen, dann ist es ganz einfach und logisch, dass wir zu dem zu der Überzeugung gelangen, dass die Politiker und die Obrigkeiten und die Institutionen im Grunde nichts anderes als etwas Übles im Schilde führen und uns wegführen wollen von einem guten Leben. Und deswegen wieder der Gedanke, seid nüchtern. Bleiben wir nüchtern. Es ist nicht alles schlecht. Ich möchte euch einen Bibeltext dazu vorlesen. Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Und der Paulus schreibt dort über die Obrigkeit. Und wenn wir uns überlegen, wer war die Obrigkeit zur Zeit von Paulus? Das war in erster Linie das Römische Reich. Er schreibt dort im Kapitel 13 vom Vers 1 weg: Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Also alle Obrigkeiten von Gott eingesetzt, schreibt er. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also er ruft ganz klar auf zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuern dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Also der Text sagt eigentlich eine Sache ganz deutlich. Er sagt, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt wurde. Es ist Gottes Dienerin. Das kam einige Male da drin vor. Und wir sollen der Obrigkeit Gehorsam leisten. Er fordert uns auf, das Gute zu tun. Er sagt damit, Obrigkeit ist nicht grundsätzlich schlecht. Er sagt damit nicht, dass wir uns der Obrigkeit widersetzen sollen, dass wir ständig die Obrigkeit kritisieren sollen, sondern er sagt, wir sollen das Gute tun. Was bedeutet das konkret? Die Gesellschaft unterstützen. Es bedeutet, einen positiven Beitrag zu leisten. Ich denke hier an ADRA, an Nachbarschaftshilfe, an Fürsorge füreinander, ein Auge haben auf den anderen, im Kleinen und im Großen. Sollen wir Gottes Dienerin negativ sehen? Sollen wir die Regierungen als etwas Negatives ansehen? Wie können wir beitragen, dass das Leben in unserem Staat gut funktioniert? Ich erlebe es einfach in den Gemeinden, dass so eine Stimmung herrscht bei manchen, dass sie meinen, ja, die Regierungen und Institutionen, alles ist schlecht. In der Bibel finden wir aber dennoch Beispiele, die durchaus jetzt heidnische Regierungen unterstützt haben. Ich denke da an den Josef, der in Ägypten der zweithöchste nach dem Pharao wurde. Also der höchste nach dem Pharao, der zweithöchste im Staat wurde. Ägypten war klarerweise ein götzendienerisches Staatssystem. Der Josef war aber der zweite im Staat. Ich denke an den Daniel, der sollte Premierminister werden. Der zweite nach dem König, und das war er ja auch unter Nebukadnezar. Er war sicher jemand, der Gott treu war, das wissen wir, aber er war der zweithöchste im Staat in einem götzendienerischen Staat. Und er hat das unter einen Hut bekommen. Und ich denke letztendlich an Jesus selber. Er hat nicht zur Rebellion gegen die Römer aufgerufen, sondern er hat die Gerichtsbarkeit der Römer anerkannt. Selbst wo es um sein eigenes Todesurteil ging. Und wenn ich in die Geschichte blicke, dann sehe ich dort zum Beispiel einen Friedrich den Weisen von Sachsen. Und ohne den Friedrich den Weisen wäre es mit der Reformation auch nicht recht weit gegangen. Er war jemand, der das unterstützt hat. Ellen White schreibt im großen Kampf, dass wir unter den Mächtigen der Welt, unter den Staatsmännern, Männer haben, die den Herrn fürchten und die von heiligen Engeln beeinflusst werden. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, Römer 13, 1 bis 7, wenn wir Ellen White lesen, dann sehen wir sehr wohl, dass wir in den Regierungen auch etwas, also zumindest auch etwas Positives sehen drinnen. Wir sollen also nüchtern sein bei dem Ganzen. Es ist nicht alles böse. Betrachten wir die Agenda 2030, wo manche so Endzeittheorien damit verknüpft werden und über diese Agenda soll die ganze Welt zu einem Einheitssystem zusammenschmelzen und zu einer Einheitsregierung finden. Wenn wir uns aber die einzelnen Inhalte dieser Agenda anschauen, dann müssen wir sagen, ich habe sie nicht alle im Kopf jetzt, aber die meisten, zumindest die meisten, wenn nicht alle, müssen wir davon unterstützen, wenn es darum geht, Armut und Hunger zu bekämpfen und Ungerechtigkeit auf der Welt. Das sind Dinge, die absolut gut sind und wo wir dahinter stehen können. Und das sollten wir auch tun. Wir sollen eben das Gute tun, so wie es der Paulus im Römerbrief schreibt. Also, lasst uns nüchtern sein, wenn wir unsere Welt betrachten und wenn wir die Verantwortlichen in der Welt betrachten. Aber lasst uns auch wachsam sein. Es ist nicht alles gut in der Welt. Da gibt es Machtmissbrauch und da gibt es Geldgier und da gibt es Gewalt. Keine Frage. Wir können so lange den Willen der Obrigkeit tun und wir können die Obrigkeit so lange unterstützen, solange es nicht gegen Gottes Gesetz geht. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 19 heißt es, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Die Jünger sind angeklagt vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat möchte ihnen verbieten, von Jesus zu reden. Und sie sagen, an der Stelle, was ihr von uns fordert, steht gegen den Willen Gottes. Und wir wollen dem Willen Gottes folgen. Und ihr könnt das selber erkennen, sagen sie ihnen. Also, wenn etwas verlangt wird von uns, das gegen den Willen Gottes ist, dann ist das die rote Linie, die wir nicht überschreiten. Aber solange es in dem Bereich ist, und der Bereich ist groß, wo es darum geht, den Staat zu unterstützen, dabei zu sein, Gutes zu tun, dann sollten wir dabei sein. Die Bibel ist nicht blind gegenüber Missständen bei den Mächtigen. Jesus selber sagte in Matthäus 20, Vers 25, aber er rief sie zusammen und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Jesus war sich dessen bewusst, dass die Könige der Erde, die Mächtigen, nicht alles im Sinne Gottes machen. Und dennoch sagt er, sie sind von ihm eingesetzt. Im Psalm 2, Vers 1 und 2 heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Die Bibel kennt beide Seiten. Die Bibel kennt das, dass Regierungen wichtig und nützlich sind. Sie erkennt aber auch, dass dort viel Unrecht geschieht. Wir finden in der Bibel Beispiele, so wie wir Beispiele finden, die jetzt eben Regierungen und Staaten unterstützen, finden wir auch Beispiele, die dagegen auftreten. Ich denke so an die Propheten im Alten Testament, die sich teilweise sehr deutlich gegen die Missstände im Volk zu Wort gemeldet haben. Ich denke an Johannes den Täufer, der die Einstellung der Pharisäer aufs Deutliche kritisiert und auch Jesus selber. Wenn wir diese beiden Seiten, die ich da dargestellt habe, zwischen jetzt eben nützlich, wichtig, gut und eben auch Übelstände, Missstände in den Regierungen, wenn wir die gegenüberstellen, dann lässt sich das in einem Zitat sehr gut zusammenfassen. Am 17. April 2023 wurde Angela Merkel der Verdienstorden von Deutschland verliehen. Und sie hat in ihrer Rede dort Folgendes gesagt. Sie habe viele sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht in der Politik. Es wird so oft davon gesprochen, was Politik für eine Schlangengrube ist. Ich darf sagen, ich hätte es nicht überlebt, wenn es nicht auch die andere Seite der Politik gibt. Und deshalb konnte es mir auch immer viel Freude machen. Ich fand es noch eine spannende Aussage, die Angela Merkel hier macht. Sie sagt, da gibt es beides. Sie bestreitet es nicht, dass es hier auch zugeht wie in einer Schlangengrube, aber sie sagt, da gibt es auch die andere Seite drinnen. Und ich meine, wir sollen wachsam sein und nüchtern sein und letztendlich beide Seiten sehen und letztendlich alles aufmerksam, oder das, was uns möglich ist, aufmerksam verfolgen, unsere Meinung bilden, das Gute unterstützen und das, wo wir nicht dahinter stehen können, eben auch die Position dann ergreifen. Also, Endzeit und wie gehen wir damit um? Das wären meine Handlungsempfehlungen. Wir vertrauen auf die offenbarten Schriften. Das ist ein guter, ausgewogener, vollwertiger Speiseplan. Wir rücken Jesus in den Mittelpunkt. Seine Erlösungstat, aber auch sein Wiederkommen. Wir beobachten nüchtern und wachsam das Zeitgeschehen. Wir versuchen, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wir kennen und befolgen den Willen Gottes. Wir verkündigen das Kommen von Jesus. Und wir bleiben Gott treu. Amen.